Ich weiß nicht, ob der ein oder andere dieses Jahr schon mit einem Bibelleseplan begonnen hat. Wir haben ja in der Vergangenheit mehrere solche Pläne ausprobiert und sie sind nützlich, weil man nicht irgendwo und irgendwas liest, sondern jeden Tag ein Stück weiterkommt in Gottes Geschichte und dabei auch Zusammenhänge entdeckt, die über einzelne Verse hinausgehen. Auch für einen Prediger ist es nützlich, wenn er einem Plan folgen kann. Mein Plan in diesem Jahr beginnt mit etwas, das nicht in dieser Bibel hier steht. Kennt ihr diese Bibel? Aus Hotelzimmern vielleicht. Auch in der Reha-Klinik, wo ich arbeite, haben wir eine kleine Hausbibliothek und da habe ich auch mal, als wir aufgeräumt, umgeräumt haben, lag auch so ein Exemplar und ich war froh. Wir sind nämlich ja kein christliches Haus dort, aber ich war froh, dass selbst dort so eine Bibel zu finden ist. Aber dennoch möchte ich über etwas predigen die nächsten Male, wenn ich dran bin, wenn ich dran sein darf, was nicht in dieser Bibel steht. Aber ich möchte mit euch etwas teilen, was im Vorwort zu dieser Bibel steht. Ich habe hier eine englische Version, aber da steht sinngemäß übersetzt, und vielleicht steht es in den deutschen Gideon-Bibeln auch: Die Bibel enthält die Gedanken Gottes, den Zustand des Menschen, den Weg des Heils, das Verhängnis der Sünder und das Glück der Gläubigen. Ihre Lehren sind heilig, ihre Gebote sind verbindlich, ihre Geschichten sind wahr und ihre Entscheidungen sind unveränderlich. Lies sie, um weise zu sein. Glaube sie, um sicher zu sein und praktiziere sie, um heilig zu sein. Sie enthält Licht, um dich zu leiten, Nahrung, um dich zu unterstützen und Trost, um dich zu ermutigen. Sie ist die Karte des Reisenden, der Stab des Pilgers, der Kompass des Piloten, das Schwert des Soldaten und die Charta des Christen. Hier wird das Paradies wiederhergestellt, der Himmel geöffnet und die Pforten der Hölle offenbart. Ich finde, das ist toll formuliert. Ein bisschen klingen die Worte, wie Paulus im 2. Timotheusbrief schreibt, wonach die heiligen Schriften dich weise machen können zum Heil durch den Glauben an Jesus Christus. Aber was meint Paulus mit heiligen Schriften? Keiner hat zur Zeit von Paulus eine solche Bibel in der Hand gehalten. Ja, es kursierten Briefe von ihm und schon der eine oder andere Bericht über das Wirken von Jesus. Dazu die Schriften, die wir heute als Altes Testament bezeichnen. Aber es gab noch keine Schrift mit einem Teil drin, der Neues Testament genannt wurde. Nimmst du dir eine Gideon-Bibel zur Hand, ist es fast haargenau umgekehrt. Da ist im Prinzip nur Neues Testament drin, plus die Psalmen und die Sprüche. Aber das, was Paulus mit heiligen Schriften meinte, fehlt hier größtenteils. Ich will damit auf keinen Fall den Wert einer Gideon-Bibel schmälern. Solche Bibeln waren und sind für viele Menschen der Erstkontakt mit Gottes Wort überhaupt. Barbara hat diese Gideon-Bibel 1999 von einer Freundin geschenkt bekommen. Damals war es kurz vor der Jahrtausendwende und das war bestimmt auch für viele Menschen ein Ansporn. Ich starte in das neue Jahrtausend mit Gottes Wort. Ich hoffe, dieser Ansporn ist auch 22 Jahre später noch da. Für uns alle. Ja. Aber es ist doch irgendwie so, als ob man in einen Buchladen geht und da steht diese tolle, packende Reihe eines Thrillers. Stell dir vor, Teil 7 und Teil 8 sind gerade vorrätig, im Sonderangebot. Und am Regal hängt ein Schild, halber Preis, nimm und lies. Das würdest du machen. Aber wenn du Teil 7 und Teil 8 gelesen hast, würdest du dann nicht nachfragen, wann denn bitte die Teile 1 bis 6 nachgeliefert werden? Und das ist genau die Situation, wenn man nur das Neue Testament liest. 3/4 der Bibel fehlen dir. Aber wenn die Heiligen Schriften wie ein Pilgerstab sind, wie ein Schwert, wie fühlt es sich an, mit einem Stab zu wandern, der nur ein Viertel seiner eigentlichen Länge hat? Würde es ziemlich krumm laufen. Oder wie kämpft es sich mit einem Schwert, das nur aus einem kleinen Teil der Klinge besteht, aber keinen Griff hat? Nun, ich kann mir Gründe vorstellen, warum viele auf 3/4 der Bibel verzichten können. Ist es nicht so, dass Gott im ersten Teil so streng erscheint? Da gehen wir doch gleich zu Jesus, der es liebt zu uns. Halte ich für ein Gerücht. Es gibt Stellen im Neuen Testament, da ist Jesus sehr streng. Und es gibt Stellen im Alten Testament, wo es von Gott heißt, dass er barmherzig und gnädig ist. Aber dieses Gerücht hat schon in der frühen Kirche manche veranlasst, bestimmte Teile aus ihren Schriften auszustreichen. Zum Glück hatten sie keinen dauerhaften Erfolg damit. Andere mögen denken, wir brauchen den ersten Teil doch nicht, wenn wir Jesu Wort haben. Aber auch das halte ich für ein Gerücht. Wenn wir glauben, dass Jesus die Antwort auf alles ist, wissen wir dann überhaupt noch, was die Frage war? Können wir eine Antwort schätzen, und das wollen wir als neutestamentliche Gemeinde ja tun, können wir eine Antwort schätzen, ohne die Frage zu kennen? Das ist fast so wie in dem Roman Per Anhalter durch die Galaxis, wo nach Millionen Jahren von Rechnen eine Antwort präsentiert wird. Nämlich 42. Tolle Antwort, ne? 42. Aber was war die Fragestellung? Welche Rechnung hat zu dieser Antwort geführt? Und wir müssen uns als Bibelleser die Frage stellen, welche Frage, welche Geschichte führt uns überhaupt zu Jesus und mit ihm in die Ewigkeit? Wenn der Himmel ein neues, ein größeres Paradies ist, wäre es doch gut, vom ursprünglichen Paradies zu wissen und wie alles angefangen hat, oder? Das ist die Geschichte, die nicht in dieser Bibel steht. Diese Bibel verstehe ich als ein Appetit haben, der hoffentlich dazu führt, dass du auch den ersten Teil lesen möchtest. Und in diesen ersten Teil wollen wir einsteigen. Wir wollen lesen, was Mose geschrieben hat. Wir wollen sehen, wie die Geschichte Israels begonnen hat und wie unser Glaube auf dieser Grundlage aufbaut. Im Psalm 78, was Olaf uns vorhin vorgelesen hat, da war von den Rätseln der Vorzeit die Rede, die man erkennen soll. Und das hat etwas sehr Gutes zur Folge, nämlich, dass auch die nächste Generation sie kennt, die Kinder, die noch geboren werden, dass auch sie es ihren Kindern erzählen, damit sie auf Gott ihr Vertrauen setzen, die Taten Gottes nicht vergessen und seine Gebote befolgen. Das heißt, wir beschäftigen uns mit der Schrift nicht nur für uns selbst, für unser persönliches Vorankommen im Glauben, sondern damit andere später auch weiterkommen, wenn wir ihnen diese Botschaft erzählen. Fangen wir also am Anfang an, wo die Grundlage für alles Mögliche gelegt wird. Und ich möchte heute und die nächsten Male, wenn ich mit Predigen dran sein darf, mit euch im ersten Buch Mose stöbern. In der Genesis, im Buch vom Anfang aller Dinge. Nachdem in 1. Mose Kapitel 1 die Schöpfungswoche im Überblick geschildert ist, führt uns der Bericht ab Kapitel 2, Vers 4 direkt in den Garten. Und hier erfahren wir alles noch viel näher im Detail. Lest es in euren Bibeln mit, und wenn du keine vollständige Bibel heute mit hast, hinten im Regal liegen auch noch Exemplare. Vielleicht hast du auch die passende App schon parat. Lest es einfach mit. Ich lese aus der neuen evangelistischen Übertragung. Genesis Kapitel 2, Vers 4 oder 1. Mose Kapitel 2 ab Vers 4. Es folgt eine Detailgeschichte der Erschaffung von Himmel und Erde. Interessant, wie er das übersetzt, ne? Als Jahwe Gott Himmel und Erde machte, gab es zunächst weder Sträucher noch Feldpflanzen auf dem Erdboden. Denn Jahwe Gott hatte es noch nicht regnen lassen. Es gab auch noch keinen Menschen, der das Land bearbeiten konnte. Grundwasser stieg in der Erde auf und befeuchtete den Boden. Dann formte Jahwe Gott den Menschen aus loser Erde vom Ackerboden und hauchte Lebensatem in sein Gesicht. So wurde der Mensch ein lebendiges Wesen. Was lernen wir hier über Gott, unseren Schöpfer? Er hat eine Welt erschaffen, eine Welt, die er selber am Laufen halten könnte. Aber Gott will keine Welt ohne Menschen. Vielleicht kennen manche das Lied, es geht ohne Gott in die Dunkelheit, aber mit ihm gehen wir ins Licht. Und das stimmt, was das Lied sagt, wir brauchen ihn. Aber wisst ihr, was in einer der Strophen dieses Liedes steht? Ich denke, der Gedanke passt zu diesem Text. In einer der Strophen dieses Liedes steht außerdem, Gott, der uns nicht nötig hätte, will doch ohne uns nicht sein. Gott, der uns nicht brauchen würde, ne? Er will nicht ohne uns sein. Ist das nicht eine Aussage, die dir und mir als Menschen unglaubliche Wertschätzung entgegenbringt? Er bräuchte uns nicht, aber er will uns gebrauchen. Allein die Tatsache, dass du und ich existieren, ist ein Beweis, dass es auch eine sinnvolle Aufgabe für uns gibt. Niemand ist in Gottes Augen nutzlos. Selbst wenn wir uns vielleicht manchmal so vorkommen. Wenn du nur dieses eine dir merkst aus dem Schöpfungsbericht, dann das. Niemand ist in Gottes Augen nutzlos. Es gibt für jeden eine wertvolle Aufgabe. Hier wird uns gesagt, was wir sind. In unseren deutschen Bibeln klingen die Worte Mensch und Erde oder Ackerboden kein bisschen ähnlich. Im Hebräischen aber schon. Mensch heißt Adam und der Erdboden heißt Adama. Adam und Adama. Mir ist eine deutsche Übersetzung in den Sinn gekommen, die dieses Wortspiel auch für uns greifbar machen könnte. Und ich wage es mal zu übersetzen. Dann formte Jahwe Gott den Erdling aus Staub vom Erdboden. Ungefähr so hätte es sich im Original beim Vorlesen angehört, wenn nicht Hebräisch, sondern Deutsch die Grundsprache dieses Textes gewesen wäre. Nun ist es nicht. Hebräisch ist die Grundsprache, aber so dass wir ein bisschen ein Gefühl für das Wortspiel bekommen. Ja. Wir sehen also zum einen, woraus der Mensch von seiner materiellen Seite her besteht. Zum anderen sehen wir unsere wichtige Grundaufgabe. Es geht nicht darum, Gott zu bespaßen, wie es viele mythische Religionen gelehrt haben. Die Menschen wurden nur erschaffen, um die Götter zu belustigen. Sondern wir wurden erschaffen, um uns als Verwalter um seine Schöpfung zu kümmern. In Kapitel 1 heißt es ja auch noch, dass wir in seinem Bild gemacht wurden. Das heißt, wir repräsentieren ihn. Und hier sehen wir schon, dass wir für die Erde da sein sollen und hier auch Aufgaben haben. Was für eine ehrenvolle Rolle. Und damit der Mensch das auch tun kann, bekommt er von Gott den Atem des Lebens in die Nase eingehaucht. Wäre denn nicht auch gern dabei gewesen, um das zu sehen? Aber hier gibt es leider keine menschlichen Zeitzeugen aus offensichtlichen Gründen. Aber mir scheint, Gott musste seinem Geschöpf dazu sehr nahe kommen. Der Schöpfer ist sich nicht zu schade, Erde anzufassen. Wir ahnen, dass er sich auch nicht zu schade sein wird, selber einst als Mensch auf die Erde zu kommen, sollte Adam seine Aufgabe nicht erfüllen. Was ist also der Mensch? Er ist Adama plus Lebensatem. Und wenn beides zusammen da ist, wird der Mensch lebendes Wesen genannt, was in unseren Bibeln oft auch mit Seele übersetzt ist. Laut dem Genesis-Bericht ist der ganze Mensch, und nicht nur ein Teil von ihm, eine lebendige Seele. Und hier steht auch nicht, dass irgendeine lebendige Seele Mensch wurde, wie es uns die Evolutionstheorie vermitteln möchte, sondern hier steht, der Mensch ward zu einer lebendigen Seele. Nämlich, weil Gott ihm das Leben schenkte, weil er ihm das Leben eingehaucht hat. Wusstet ihr übrigens, dass es noch eine zweite Sache gibt, in der Bibel berichtet, die Gott eingehaucht hat? Ihr haltet es in euren Händen, ja? Ich habe es halb schon verraten. Hoffentlich haltet ihr es mit allen Schriften, die dazugehören, in Händen. Wenn Paulus an Timotheus schreibt, dass alle Schrift von Gott inspiriert ist, so verwendet er wortwörtlich den gleichen Begriff. Er schreibt, dass alle Schrift von Gott gehaucht wurde. So steht es wortwörtlich da. Interessante Parallele, ne? Gott haucht und der Mensch wird lebendig. Gott haucht und wir bekommen über einen faszinierenden Prozess, den man an anderer Stelle noch mehr betrachten könnte, Gott haucht und wir bekommen sein Wort. Und ich sehe da einen Zusammenhang. Deshalb wird ein Mensch nur von seinem Tagewerk auf dem Acker oder im Büro heutzutage nicht satt. Selbst wenn das Gehalt stimmt, selbst wenn du dir Bio-Essen leisten kannst jeden Tag. Gott sagt, dass der Adam nicht vom Brot allein lebt, sondern von allem dem, was aus dem Munde des Herrn geht, lebt Adam. Das steht in 5. Mose, Kapitel 8, Vers 3. Ja, die beiden ersten Menschen haben erlebt, was es bedeutet, eine bestimmte Frucht zu kosten und dabei doch nicht satt zu werden. Jahrtausende später zitiert Jesus dieses Wort, nachdem er 40 Tage lang nichts gegessen hat und, ob es glaubt oder nicht, er ist nicht verhungert. Im Gegenteil. Ich will nun auf keinen Fall den Eindruck vermitteln, Bibellesen wäre eine Art Enthaltsamkeitsübung, bei der man für gewisse Zeit auf schöne Dinge verzichten muss. Ich glaube, dass Bibellesen sehr schön ist. Und ich glaube, dass dieses Wort mehr ist als ein Katalog von Geboten und Verboten. Lesen wir mal weiter in 1. Mose Kapitel 2, Verse 8 bis 9. Nun hatte Jahwe Gott im Osten, in Eden, einen Garten angelegt. Dorthin versetzte er den von ihm gebildeten Menschen. Aus dem Erdboden hatte er verschiedenartige Bäume wachsen lassen. Sie sahen prachtvoll aus und trugen wohlschmeckende Früchte. Mitten im Garten stand der Baum des Lebens und der Baum, der Gut und Böse erkennen ließ. An dieser Stelle möchte ich die Frage stellen, hat es der Mensch überhaupt verdient, in diesem Paradies zu leben? Was hat er dafür getan, dass er dort sein darf? Was hat er geleistet? Gar nichts. Überhaupt nichts. Und Gott, er ist so gut, er spart nicht mit genussvollen Dingen. Hier sehen wir zum ersten Mal seine Gnade. Gnade, die Leben schenkt, wo vorher kein Leben war. Gottes Gnade schenkt auch Überfluss. Und das mit dem Überfluss ist wörtlich zu nehmen. Und ich lese jetzt mal aus einer alten Elberfelder Bibelübersetzung ab Vers 10. Und ein Strom ging aus von Eden, den Garten zu bewässern. Und von dort aus teilte er sich und wurde zu vier Flüssen. Der Name des ersten ist Pishon. Dieser ist es, der das ganze Land Havila umfließt, wo das Gold ist. Und das Gold dieses Landes ist gut. Das selbst ist das Bdellion und der Stein Onyx. Und der Name des zweiten Flusses Gihon. Dieser ist es, der das ganze Land Kusch umfließt. Und der Name des dritten Flusses Hiddekel. Dieser ist es, der vor Assyrien fließt. Und der vierte Fluss, das ist der Frat. Überfluss, das heißt, es ist nicht nur genug für den Garten Eden da. Das Wasser fließt weit darüber hinaus. Und die Namen der Flüsse sind auch bezeichnend. Sie betonen auf die eine oder andere Weise, dass es sich nicht um kleine Rinnsale handelt. Die beiden letztgenannten werden oft dem Tigris und dem Euphrat zugeordnet. Welche Flüsse genau das waren, können wir heute nicht mehr genau feststellen, denn in der großen Flut von Noahs Tagen wurde das Gesicht unserer Erde ja für immer verändert. Nun, was nützen uns die Angaben dann, wenn man sie nicht wie bei einer Schatzsuche nach den Schätzen von Eden verwenden kann? Ja, nun, der Garten ist nicht mehr da, aber wisst ihr, wer immer noch da ist? Dieser großzügige, gnädige Gott, der bereit ist, seine guten Gaben im Überfluss zu schenken. Und er hat den gleichen gütigen Charakter wie in dieser Geschichte. Überlege mal kurz, wie oft sonst in der biblischen Geschichte seine Großzügigkeit betont wird. Psalm 23 ist für viele ein sehr bekannter Text in der Bibel. Und da betont David, wie sein Becher nicht nur voll ist, sondern überfließt. Oder der Prophet Hesekiel sieht in einer Vision, wie von der Stadt Jerusalem Wasser herausfließt. Nur mal als Kostprobe oder soll ich sagen Trinkprobe lese ich Hesekiel Kapitel 47, Vers 12. An diesem Strom, auf beiden Seiten seines Ufers, werden allerlei fruchtbare Bäume wachsen, deren Blätter nicht abfallen und deren Früchte nicht aufhören werden. Alle Monate werden sie neue Früchte bringen, denn ihr Wasser fließt aus dem Heiligtum. Ihre Frucht dient zur Speise und ihre Blätter zur Arznei. Und Jesus sagt in Johannes Kapitel 7, wenn jemand dürstet, der komme zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, aus seinem Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Der aber von dem Geist, den die empfangen sollten, welche an ihn glaubten. Überfluss, immer wieder. Und selbst das Ende der biblischen Geschichte erinnert an ihren Anfang. Offenbarung Kapitel 22, die ersten Verse. Und er zeigte mir einen Strom von Wasser des Lebens, glänzend wie Kristall, der von dem Thron Gottes und des Lammes ausging und inmitten ihrer Straßen und zu beiden Seiten des Stromes den Baum des Lebens, der 12-mal Früchte trägt und jeden Monat seine Frucht gibt. Und die Blätter des Baumes dienen zur Heilung der Völker. Wir sehen hoffentlich aus all diesen Stellen eines. Das Paradies ist nicht nur eine Sache der fernen Vergangenheit. Und es ist nicht nur eine Verheißung der Zukunft. Mit Jesus kommt etwas von Eden in unsere Herzen hinein. Sein lebensspendender Geist, sodass auch wir sagen können, ja, unser Becher fließt über und auch andere bekommen von diesem Lebenswasser etwas ab. Aber gehen wir zurück nach Eden. Was soll der Mensch im Garten tun? Wir haben ja gesehen, seine Aufgabe steckt ja schon so ein bisschen in seinem Namen drin. Adam ist von der Adama, vom Erdboden, genommen. Und er soll sinnvolle Arbeit auf der Erde verrichten. Ich lese 1. Mose 2, Vers 15. Und Gott, der Herr, nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden, dass er ihn baute und bewahrte. Die Tätigkeit des Menschen wird hier mit zwei Worten beschrieben. Bauen und bewahren. Auf Hebräisch Avat und Shamar. Und wenn ihr diese Stellen, wenn ihr Stellen in der restlichen Bibel sucht, wo diese beiden Begriffe zusammen vorkommen, dann landet ihr interessanterweise bei Texten, die die Arbeit der jüdischen Priester in der Stiftshütte beschreiben und später im Tempel. Da denkt, was, der Garten, die Stiftshütte, was hat das eine mit dem anderen zu tun? Auch Priester arbeiten durch ihren Dienst am Volk für Gott. Und auch sie bewahren etwas, nämlich Gottes Gebote und deren Einhaltung. Wir sehen also, dass Eden ein Ort sein muss mit sinnvollen Aufgaben. Ein Ort, wo wir auf Gottes Wort hören. Ein Ort des Lebens und des Überflusses. Und nicht wenige Theologen haben das entdeckt, dass Eden wie ein Tempel ist, wo Gott und Mensch einander begegnen. Und es ist ein Ort, den es zu bewahren gilt, wo Menschen Gott dienen, wo sie einander dienen. Ist es nicht letzten Endes auch das, was seine Gemeinde darstellen soll, jetzt bis in Ewigkeit? Und wenn wir dann auch noch solche Verheißungen lesen, wie in 1. Petrus 2, Vers 9, dass wir alle ein königliches Priestertum sind. Ja, dass jedes Glied der Gemeinde unter dem neuen Bund als Priester berufen ist. Jeder arbeitet mit, jeder bewahrt mit. 1. Mose 2, Verse 16 und 17. Und Gott, der Herr, gebot dem Menschen und sprach, du sollst essen von allen Bäumen des Gartens, aber von dem Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen sollst du nicht essen. Denn welchen Tages du davon isst, musst du unbedingt sterben. Wie hat Adam als erster Gartenarbeiter, als erster Priester sich gefühlt, nachdem er dieses einzige Verbot gehört hat? Und später dann auch seine Frau, als sie davon erfuhr. Wie reagieren wir selber, wenn wir von etwas lesen oder hören, dass Gott das nicht will oder dass es verboten ist? Ich meine, eine häufige Reaktion besteht darin, zu vergessen, dass im Kontrast zu diesem einen Verbot sehr, sehr vieles andere nicht nur erlaubt ist, sondern dass es im Überfluss zur Verfügung steht. Das vergessen wir allzu schnell, nicht wahr? Und als dann im dritten Kapitel von Genesis die Frau einen tieferen Blick auf den Baum mit der verbotenen Frucht wirft, dann steht, dass sie sieht, dass von dem Baum der Erkenntnis gut zu essen wäre, dass er eine Lust für die Augen ist, und in dem Moment möchten wir ihr zurufen und sagen, halt, stopp! All die anderen Bäume im Garten sind gut und all die anderen Bäume im Garten sind auch eine Lust für die Augen. Wehe, es gelingt dem Widersacher, unseren Blick auf das Verbot zu lenken. Weg von Gott, der uns alles gibt, was gut für uns ist. Leben im Garten, Leben in Gottes Reich, Leben in der Gemeinde erlaubt uns sehr viel. Ist uns das bewusst? Wir alle sind als königliche Priester berufen, in dem Tempel zu dienen. Wir sollen bewahren, wir sollen schützen. Und zwar einander. Und wir sollen zu Gottes Wort stehen, auch wenn der Zeitgeist dem häufig entgegensteht. diesem Garten dürfen wir Gott auf besondere Weise begegnen. Dort haben wir einen Ort, um aufzutanken. Und diesen Ort wollen wir nicht verlieren. Die Erkenntnis von Gut und Böse, das ist nicht etwas, was Gott den Menschen für immer und ewig vorenthalten will. Aber Gott entscheidet über das Wann, nicht wir. Es gibt oder ergibt uns das als ein Geschenk der Reife. Und es ist zu unserem Schaden, wenn wir vorzeitig danach greifen. Vertrauen wir, dass er es gut mit uns meint, selbst wenn wir nicht jedes Detail schon verstehen. Und dieses Vertrauen, dieses kindliche Vertrauen, ist die Grundlage für unser dauerhaftes Leben in Gottes Garten. Ich weiß nicht, wie ihr euch das vorstellt, wie das gewesen ist. Keine Erkenntnis von Gut und Böse, keine Scham. Denkt ihr da nicht auch automatisch an kleine Kinder? Sie fühlen noch keine Scham. Warum sollten sie auch? Sie wissen noch nicht, wie man misstrauisch ist. Immer dann, wenn Gott zu tieferer Gemeinschaft mit ihm einlädt, dann klingt seine Einladung wie die Einladung in den Garten, wenn wir genau hinhören. Da steht zum Beispiel Israel einmal vor den Grenzen des verheißenen Landes, einem Land, in dem sinnbildlich Milch und Honig fließen. Kleine Anspielung auf Eden? Vielleicht. Ja. Aber wer darf in dieses Land hineingehen? Nicht diejenigen, die Gott wiederholt misstraut haben. Doch dann sagt Gott in 5. Mose Kapitel 1, Vers 39, eure Kinder, die heute noch nicht wissen, was gut und böse ist, die sollen hineinkommen. Ist das nicht interessant? Merkt ihr die Anspielung auf die Eden-Geschichte? Und verstehen wir, warum Jesus zu seinen Jüngern immer wieder sagte, ihr müsst werden wie die Kinder, um in Gottes Reich sein zu können. Deshalb braucht es eine Neugeburt aus Wasser und Geist. Der alte Mensch geht mit Christus in den Tod durch Umkehr und durch das Untertauchen im Wasser. Und ein neuer Mensch steht mit Christus auf und bekommt einen Neuanfang geschenkt, der wie bei einem Kind ist, rein und ohne Schuld. Hast du diesen Neuanfang, hast du diesen Schritt mit Jesus schon gewagt? Und Gott stellt seine Kinder immer wieder vor die Wahl, ob sie weiter wachsen wollen oder nicht, ob sie im Garten bleiben wollen oder nicht. Und so wie für Israel der Punkt kam, an dem sie wählen mussten, so stehen auch wir immer wieder vor dieser Entscheidung. Ganz am Ende fast von 5. Mose im Kapitel 30 lesen wir, siehe, ich habe dir heute vorgelegt, das Leben und das Gute, den Tod und das Böse. Was ich dir heute gebiete, ist, dass du den Herrn, deinen Gott, liebst und in seinen Wegen wandelst und seine Gebote, seine Satzungen und seine Rechte hältst, auf dass du leben mögest und genährt wirst. Und der Herr, dein Gott, wird dich segnen im Land, darein du ziehst, um es einzunehmen. Das ist die Wahl, vor der auch wir heute stehen. Und ich möchte uns zurufen, wählen wir doch das Leben. Das haben die Israeliten damals alsbald vergessen, nachdem sie im Land waren. Die Versuchung ist da, selber festzulegen, was gut und böse ist. Wenn wir aber vom richtigen Baum essen, vom Baum des Lebens, welche Frucht wird sich in unserem Leben zeigen? Ist es so etwas wie Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung? Merkt ihr die Paradiessprache, die wir selbst im Galaterbrief des Paulus finden? Was wächst auf unserem Ackerfeld? Unkraut oder Weizen? Das würde uns Jesus fragen, der viele Gleichnisse gebracht hat, die mit Ackerbau zu tun haben. Und die Antwort auf all diese Fragen hängt davon ab, wo wir uns selbst inmitten von Gottes Geschichte sehen. Einer Geschichte, die in Eden beginnt und in ein neues Eden führen wird, welches herrlicher sein wird, als es das ursprüngliche Paradies je war. Und der Schlussgedanke, den ich uns mitgeben möchte, ist halb auch eine Frage. Kann Gott uns diese neue Welt anvertrauen? Und ich denke, die Antwort lautet ja, wenn wir jetzt dranbleiben, mit Bauen und Bewahren. Amen.